Denn es gibt auch nur wenige Menschen überhaupt, die so viele, also oder wenige Berufszweige, mit denen man so viele Leute prägen kann. Also man kann zwar sagen, also klar, wenn man im Fernsehen auftritt, sehen einen 2 Millionen, aber prägen die, ist man von denen jetzt geprägt? Ich glaube nicht. Also ich weiß zwar, wer die Tagesschau spricht oder ich weiß, wer die Talkshows moderiert oder kennen die Entertainer, aber bin ich von denen geprägt in einer Weise? Wohl kaum. Aber wir können das bei Lehrern doch sehr stark sagen.
Ihr hört Projekt Chaos, den chaotischen Filmpodcast. Und ja, herzlich willkommen im neuen Jahr 2022. Wir hoffen, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und wir wünschen euch ein gesundes und, falls 2021 für euch ein eher schlechtes Jahr war, ein besseres Jahr 2022 und natürlich einige tolle Filmerfahrungen auch in diesem Jahr. Ich bin der Patrick und in unserer ersten Neujahresfolge ist natürlich wie immer mit dabei mein verehrter Kollege Jakob.
Hallo und herzlich willkommen.
Und wir haben mal wieder Besuch im Hause Projekt Chaos und wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist. Die meisten von euch sollten ihn kennen. Schließlich wurde er hier im Podcast schon häufiger zitiert und ist zudem hauptverantwortlich dafür, dass wir diese Folge heute überhaupt machen können. Wolfgang M. Schmidt vom YouTube-Kanal Die Filmanalyse ist zu Gast. Hallo Wolfgang, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich sehr.
Ja, und ich habe ja gerade schon im Intro erwähnt, dass die Existenz dieser Folge ja auf dich tatsächlich zurückzuführen ist, denn wir haben uns für die heutige Folge eine Spezialfolge überlegt und uns für einen Film zusammengefunden, für den ja eigentlich unbekannt gar kein Ausdruck ist. Denn mit gerade mal 886 Usern, die ihn auf Letterboxd gesehen haben, kann man ja eigentlich kaum sagen, dass den wirklich jemand kennt. Aber dank deiner Top-Liste aus dem Jahr 2014, in der du den Film über alle Maßen gelobt hast und dankenswerterweise das Filmportal trigon-film.org, wo man den Film exklusiv sehen kann, dazu genannt hast, kam ich erst dazu, ihn zu sehen. Und ich bin der Meinung, dass über diesen Film endlich mal dringend in einem größeren Rahmen gesprochen werden muss. Denn über Bildung und Gesellschaft wurde selten mehr in gerade mal 100 Minuten Laufzeit ausgesagt, als in dem heutigen Film Der Klassenfeind des slowenischen Regisseurs Rok Bicek aus dem Jahr 2013, den wir heute als Anlass nehmen, um heute ein Lehramtsspezial zu machen, in der basierend auf diesem Film auch der Frage nachgegangen werden soll, wie Bildung heutzutage überhaupt funktionieren kann. Da uns dieses Thema besonders am Herzen liegt, weil ja sowohl Jakob als auch ich in diesem Feld schon tätig waren, beziehungsweise aktuell sind und auch sein werden. Und deswegen gleich mal als Einstieg die ganz persönliche Frage an euch, vielleicht fangen wir mit dir an, Wolfgang. Würdest du sagen, die Schule hat dich in der Entfaltung deiner Persönlichkeit eher gebremst oder gefördert?
Eher gefördert, wenn ich auf einzelne Lehrpersonen blicke, eher gebremst, wenn ich auf die Gesamtheit Schule, die Institution, auch das ganze Gefüge in den Klassen denke. Denn wenn ich das so rückblickend betrachte und auch daran denke, dass ich eigentlich mit allen Leuten, mit denen ich zur Schule gegangen bin, bis auf zwei überhaupt gar keinen Kontakt mehr habe, dann zeigt das ja schon etwas. Aber es gab die einzelnen interessanten Lehrer und das waren alles klassische Lehrer, das waren Autoritätspersonen, wie man sagte, die mich begeistert haben und die mich wahrscheinlich sehr stark hingezogen haben zu dem, wo ich heute stehe, wenngleich ich wahrscheinlich heute auch mich wo ganz anders hin bewegt habe und gar nicht mehr so viel mit denen anfangen konnte, aber für die damalige Entwicklung war das enorm wichtig, zumal ich auch nicht aus einem bildungsbürgerlichen Haushalt stamme, also wo die Begegnung mit der Literatur, mit Gedichten, mit Geschichte und all dem in der Schule primär stattfindet. Und deswegen habe ich diesen Lehrern, und ich würde sagen, es sind drei viel zu verdanken.
Das ist jetzt auf jeden Fall schon mal ein sehr positives Statement Richtung Schule. Jakob, wie sah es denn bei dir aus? Wie würdest du die Frage beantworten?
Ich habe es eigentlich auch ähnlich gesehen, also zweigeteilt. Dass es natürlich einerseits diese Lehrer gibt, die einen inspirieren, bei denen man tolle Sachen erlebt hat. Dann gibt es andere Kurse, wo man wirklich stumpf sich einfach Wissen reinprügelt und es mit einem Test wieder auf den Tisch auskotzt. Also ich hatte beides, aber diese inspirierenden Phasen oder Momente, in denen ich Schule als ein Ort der Bildung wahrgenommen habe, sind dann vor allem außerhalb des Schulgebäudes gewesen. Also ich war ziemlich privilegiert. Wir hatten coole Exkurse mit der Schule. Wir waren in Berlin, wir waren in Polen, wir waren in Israel. Und das sind immer Momente und Zeiten, auf die ich am ehesten zurückblicke, wenn ich daran denke, wann mich Schule am stärksten geprägt und gefördert hat. Also wenn man wirklich irgendwo hinbegibt, das mit Theorie zwar grundiert, aber dann am eigenen Leib kennenlernt. Wie kann ich hier tatsächlich was aus der Geschichte, aus der Politik erfahren und für mich mitnehmen? Und deswegen würde ich auch so auf zweigeteilt auf die ganze Geschichte zurückblicken. Also einerseits viel Streit, viel Diskussion auch mit Lehrern, aber ich glaube, daran bin ich auch gewachsen, weil mir Lehrer auch immer die Möglichkeit gegeben haben, meinen Dickkopf zu begründen und ja, dann konnte man sich halt so im Diskurs irgendwie üben, Kritik zu bilden. Und ja, deswegen würde ich auch eher von einer Förderung sprechen als von einer Bremsung auf jeden Fall. Ist das bei dir ähnlich?
Ich würde da ähnlich wie ihr auch so dieses teils, würde ich mich eher zurechnen, weil ich ganz bei euch bin. Natürlich, jeder hatte diese Lehrer, diese Kurse, diese auch vor allem auch die Fächer, wo man einfach wirklich da drin saß und sich eigentlich gefragt hat, ich könnte mal mit meiner Zeit auch wirklich was Besseres anfangen. Aber genauso wie euch geht es mir auch so. Und ich meine, das ist auch mit unter anderem der Grund, warum ich auch Lehrer werden will. Ich hatte Lehrkräfte, die mich halt wirklich auch sehr geprägt haben. Und ich hatte auch besonders eine ganz tolle Deutschlehrerin, der ich auch, so wie du jetzt das auch gerade gesagt hast, Wolfgang, wo du jetzt gerade stehst, so geht es mir gerade auch, dass ich würde jetzt keine Germanistik studieren, wenn ich diese Lehrerin nicht gehabt hätte, die mir nämlich auch besonders in Bezug auf Literatur das erste Mal begreiflich gemacht hat, was eigentlich in Literatur eigentlich alles so drinsteckt. Also ich habe, man hört ja immer so das, was einige aus dem Deutschunterricht erzählen, dass es da Lehrer gibt, die sagen, so, das ist diese eine Interpretation, die wir jetzt diesem Werk drüber stülpen und die müsst ihr im Prinzip verstanden haben. Und ich habe das halt so angenehm empfunden, mal eine Lehrerin zu haben, die gesagt hat, okay, was denkt ihr eigentlich über das Werk? Was könnt ihr aus dem Werk rauslesen? Was könnte man da interpretatorisch rausziehen? Und ja, da wurde ich dann doch auf die beste Art und Weise halt sozusagen entzündet für ein Fach und kann eigentlich auch sagen, es ist halt wirklich dieses Mischmasch aus wirklich einigen guten Lehrern, die auch wirklich ihren Job einfach richtig gut gemacht haben, die mich auch wirklich geprägt haben. Aber natürlich war jetzt auch nicht alles rosig, weil dazu werden wir auch heute auch noch kommen, dieses Bildungssystem ja trotzdem enorme Probleme mit sich bringt. Aber da werden wir jetzt im weiteren Verlauf definitiv noch drauf eingehen. Und da würde ich eigentlich gleich mal sagen, also bevor ich fertig bin, noch einen Satz vielleicht dazu, weil es jetzt auch zu dem Film sehr gut passt. Ich muss trotzdem sagen, dass ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber als ich aus der Schule rauskam, hatte ich trotzdem das Gefühl, irgendwie aus einem Schutzraum entlassen worden zu sein. Also ich kam so ein bisschen in die Welt raus und dachte so, ja, ich habe zwar viele Sachen mitgenommen, aber trotzdem hatte ich so ein bisschen das Gefühl, doch ein bisschen unreif entlassen worden zu sein. Und ich musste trotzdem einige Dinge für mich dann trotzdem nochmal sozusagen neu lernen, neu begründen, neu verstehen, weil ich persönlich finde, die Schule ist halt einfach so ein Schutzraum, der sich mittlerweile zu sehr auch so von der realen Welt so ein bisschen abschottet und so ein kleiner Mikrokosmos bleibt. Und deswegen passt es, denke ich, auch vielleicht zu dem Film, weil es da heute auch teilweise drum geht. Und deswegen würde ich an dich jetzt gleich mal weitergeben. Jakob, erzähl uns mal, worum geht es in unserem Film Der Klassenfeind? Was ist die Handlung von dem Film?
Ich bringe uns nochmal auf denselben Stand. Rogbicek lässt seinen Debütfilm ausschließlich innerhalb einer slowenischen Schule erzählen. In nur wenigen Szenen befinden wir uns außerhalb des Schulgebäudes des bunt durchmischten Oberstufenkurses, der sich zu Anfang von der empathischen Deutschlehrerin verabschieden muss. Musa bekommt ein Kind und gibt ihre Rolle als Deutsch- und Klassenlehrerin für den Rest des Schuljahres an den neu an die Schule gekommenen Robert Zupan ab. Umständlich genug, mitten im Schuljahr die Lehrkraft zu wechseln, ist es vor allem die gänzlich andere Auffassung, wie guter Unterricht auszusehen hat, die gleich zu Beginn Unmut bei den Schülern und Schülerinnen auslöst. Ihm ist der persönliche Draht zu den Lernenden weniger wichtig als ein zielgerichteter Unterricht, den er unter anderem durch Autorität, Ritualen und hohem Anspruch erzielen möchte. So beginnt er schnell mit dem Fortsetzen des Stoffes um Thomas Manns Tonio Kröger, mit dem sich jedoch kaum jemand aus der Klasse auseinandergesetzt hat. In der schüchternen Schülerin Sabina erkennt er nicht entfaltetes Potenzial, nachdem er sie im Anschluss an den Unterricht Chopin spielen hört. Der Umstand, dass er ihr allein im geschlossenen Raum beim Klavierspielen zuhörte, sorgt allerdings bei der unzufriedenen Klasse für wilde Spekulationen, die noch einmal verstärkt werden, als sie sich nach einem Einzelgespräch weinend sein Büro verlässt. Das ein paar Tage später anstehende Karnevalsfest wird ausfallen, denn am selben Tag tritt Chopin vor die Klasse, um ihr mitzuteilen, dass Sabina Suizid beging. Das Angebot, darüber zu sprechen, wird seitens der Schüler nur halbherzig aufgenommen und so fährt der Deutschlehrer zum Entsetzen seiner SchülerInnen mit seinem Unterricht weiter fort. Von hier an beginnt eine Revolte der Schüler gegen die Person und den Unterricht Zupans. Sie machen ihn für den Tod Sabina verantwortlich und provozieren ihn mit aufgestellten Kerzen, die vom Eingang bis in sein Büro führen, mit dem Spielen des Chopin-Stück als CD-Aufnahme und dem Gestalten einer Gedenkradiosendung, in der Zupan klar angegriffen und als Nazi beschimpft wird. Verschiedene Bemühungen seitens der Schulleitung, den Konflikt beizulegen, scheitern. Trotzdem bleibt Zupan ruhig und lässt die Teenager einen Aufsatz verfassen, der an ihre Situation angepasst ist. Er zeigt sogar Solidarität durch das Aufziehen einer Sabina-Maske, die die gesamte Klasse eigentlich als Provokation mitbrachte. Die Klasse spaltet sich und beginnt auch untereinander zu streiten. Nach einer Prügelei zwischen den zwei Redelsführern bekommt die Lehrkraft im Gemenge selbst einen Schlag ab, was zu einem Elternabend führt, um die Situation endgültig zu beruhigen. Die Eltern zeigen sich unbeeindruckt von der Gesamtsituation und sind lediglich daran interessiert, welche Rolle ihr eigenes Kind in der Tragödie gespielt hat. Supan kann die Situation entschärfen, indem er den abbekommenen Schlag als affektiv und somit unwichtig einstuft und tritt daraufhin für die letzte Stunde vor den Ferien vor seine Klasse, um noch einmal sehr offen mit ihnen zu reden und vor allem deren Selbstwirksamkeit zu betonen. Sie sind für die Entscheidungen selbst verantwortlich und sie sollen anfangen, das auch zu nutzen. Er verlässt die Klasse, packt seine Sachen und die Musik Chopins geleitet uns in die letzte Szene des Films. Eine Plansequenz, die traumwandlerisch über das griechische Meer gleitet, bis sie eine Yacht findet, auf der die Klasse gerade ihre Abschlussfahrt genießt. Robert Supin ist nicht auf dem Boot. Dafür können wir Sabina sehen, wie sie unbeachtet durch die belebte Szenerie schreitet und mit Blick auf das Wasser stehen bleibt. Der Film endet und es bleibt vieles unklar. Und deswegen freue ich mich besonders schon, heute mit euch ein wenig Licht in dieses Dunkel zu bringen.
Alles klar. Vielen Dank, Jakob, für diese ausführliche Inhaltsangabe. Gut, dann möchte ich erstmal natürlich wissen, fangen wir wieder mit dir an, Wolfgang. Du hast hier mit dem Film schon eine relativ lange Historie. Du hast ihn ja schon 2014 gesehen. Wie war denn dein erstes Filmerlebnis mit diesem Film? Und wie war das jetzt im Vergleich, dein jetzt nochmaliges Sehen des Films? Wie würdest du das vergleichen? Hat sich da vielleicht was für dich geändert? Und vielleicht kannst du da auch gleich noch umreißen, so grob. Warum ist das für dich so ein großer Film?
Gute Filme werden, wenn man sie sich wieder ansieht, immer besser und so ist es auch hier mir wieder ergangen. Was natürlich anders ist, ist der Aha-Moment, der sich einstellt, wenn man das zum ersten Mal sieht und es nicht fassen kann, dass das jetzt alles da gerade passiert in diesen 100 Minuten. Das hat sich sicherlich verändert, jedoch würde ich sagen, dass eigentlich meine Liebe zu dem Film noch gewachsen ist, beziehungsweise ich sehe ihn und gleiche ihn dann immer wieder mit aktuellen Diskursen ab. Und das ist ja eigentlich das Interessante, Klassiker aktualisieren sich. Also es ist nicht so, dass man sich die Frage stellen muss, ja, sind die Klassiker noch aktuell? Nein, sie aktualisieren sich, je nachdem, welchen Diskurs man hat, welches Ereignis gerade vorherrscht. Und ich musste, um das gleich anekdotisch mal zu zeigen, an etwas denken, was ich gerade vor wenigen Tagen im Fernsehen gesehen hatte. Und zwar war da die Vorsitzende der Ethikkommission, Alena Büchs, die ich ganz und gar furchtbar finde und die noch vor einem halben Jahr ganz klar sagte, dass sie gegen die Impfpflicht sei. Und jetzt sei sie, aber jetzt muss ja natürlich der Ethikrat dafür sein. Und um das ganz klar zu machen, ich bin kein Liberaler, ich war immer für eine Impfpflicht. Ich hielt sie Anfang des Jahres 2021 nicht für nötig, aber ich habe überhaupt nie ein Problem damit gehabt. Aber ich habe auch nicht in der Talkshow gesessen und gesagt, niemals Impfpflicht, also da ganz klar. So, jetzt muss sie natürlich genau das Gegenteil behaupten, weil das die Aufgabe des Ethikrats ist, eigentlich nur politische Entscheidungen so ein bisschen zu unterfüttern. Und dann quasselte sie also drumherum und sagte dann, ja, wir müssen revisionsoffen sein und wir müssen proaktiv sein. Und als ich revisionsoffen und proaktiv hörte, stellte ich mir vor, das könnte jetzt genauso eine Kollegin dort sagen in dieser Schule, wir müssen proaktiv und revisionsoffen sein. Und das ist in meinen Augen die viel autoritärere Form des Pädagogisierens. Da wird man nämlich wirklich für dumm erklärt oder für ein kleines Kind erklärt, wenn so mit einem gesprochen wird. Und deswegen ist mir natürlich die autoritäre Hauptfigur wesentlich sympathischer. Ich will lieber irgendwas gesagt bekommen und kann mich dem widersetzen. Das ist ja ein großes Thema in diesem Film. Und ich hasse wirklich diese neue Sprache, die mich überall ein bisschen kitzeln will oder mich so wie mit einem Kind mit mir redet. Denn wenn man mit mir wie mit einem Kind redet, dann kann ich eigentlich auch nur wie ein Kind darauf reagieren. Entweder nehme ich es an oder werde trotzig. Und das ist etwas, was für mich ganz unausstehlich geworden ist in der Erwachsenensprache auch. Und Alena Büchs ist da wirklich symptomatisch. Also da könnte man jetzt tausend weitere Beispiele anführen. Und an das alles musste ich wieder denken, als ich dann gleich danach den Film sah. Da fehlt eigentlich nur noch dieses herrliche Wort revisionsoffen und proaktiv.
Ja, du gehst schon analytisch in die Richtung, in die ich dann auch später einschlagen will. Jakob, du hast jetzt den Film ja dieses Jahr das erste Mal gesehen und dann diese Woche gleich nochmal gesehen. Wie war denn dein erstes Erlebnis und ist der Film auch gewachsen und was hat dich am meisten beeindruckt oder überrascht an dem Film?
Also ich fand es erstmal aus persönlicher Perspektive spannend, den Film zu sehen, weil ich ja gerade in Rumänien bin und Kontakt habe mit den Schülern als Deutsch, als Fremdsprachekraft. Also ich helfe ihrem Unterricht und gestalte den nach bestem Wissen und Gewissen mit und habe mir den Film auch mit einem Freund und Kollegen angesehen, der quasi dieselbe Rolle hat. Und uns beiden ist aufgefallen, wie dicht und konzentriert er erzählt ist. Also er ist wahnsinnig fesselnd und ich glaube, das hängt erstens auch damit zusammen, wie konzentriert der Film im Raum ist. Weil wir haben wirklich nur diese Schule, wir sind wirklich für 2 Stunden in diesem Schulgebäude. Die Kamera geht so ähnliche Wege, wie als säße man als Schüler oder Schülerin mit den Leuten im Tisch. Man sieht das oft so ein bisschen aus einer verwackelten Perspektive auf den Lehrern durch. Und mir ist vor allem aufgefallen, wie fesselnd das Ganze ist. Und ja, und wie aus verschiedenen Perspektiven wir auch direkt in den ersten Szenen schon auf diesem Film betrachtet haben. Man sieht dann ja, wie Supan so sehr schnell den strengen Mann markiert, also die autoritäre Person darstellt. Und wir haben, also ich und mein Kumpel haben direkt anders darauf reagiert. Er war so, oh mein Gott, was für ein faszinierender Lehrer. Und ich war so, was ein Unsympath. Und das habe ich halt festgestellt, wie der Film teilweise das, was er erzählt, auch bei mir selbst ausgelöst hat. Nämlich, wie Meinungen sich im Laufe eines Prozesses verändern können und wie man vielleicht Dinge auch anders hinterfragt, je nachdem, wie viel Informationen man gerade zugrunde hat. Und mit Zuwachs des Films, also mit der Laufzeit, vorangeschreitender Laufzeit, kriege ich mehr Informationen und kann mir so diese Figur des Lehrers ein Stück weit entschlüsseln, um auch seine Motivation und sein Handeln besser zu verstehen zu können. Und das hat mich zusammen mit diesem fantastischen Hauptdarsteller, der mich so ein bisschen an Billy Bob Thornton von der Art und Weise erinnert hat, wie er auch auftritt und so, fand ich sehr faszinierend. Er hat irgendwie dieses harte Lehrerhafte, aber er gibt ja trotzdem immer so leichte Nuancen, wenn man was richtig sagt oder so. Dann schenkt er seinen Schülern ein kleines Lächeln. Und ich weiß noch, wie ich als Schüler in dem Unterricht saß und quasi immer auf diese kleinen Reaktionen gehofft habe, immer versucht habe, mein Bestes zu geben, um irgendwie zu verstehen oder eine gute Antwort zu geben. Und wenn man dann diese Rückmeldung bekommen hat vom Lehrer, dann weiß ich noch, war das immer was sehr Zufriedenstellendes. Und es hat sich so angefühlt, als würde man was richtig machen in dem Moment. Und deswegen hat mich der Film ja aus persönlicher Sicht sehr gefesselt. Gerade diese ganzen Blicke der Schüler, die auch mal was unwissend sind und so zeigen, ich habe überhaupt nicht verstanden, was du gerade als Lehrkraft mir da sagen willst. Ich bin nur zur Hälfte mitgekommen. Habe ich auch oft irgendwie so erlebt. Und deswegen fand ich den beim ersten Mal wirklich sehr faszinierend. Und beim zweiten Mal sind es dann ganz viele kleine Aspekte, die, wenn man weiß, wohin die Geschichte will, natürlich auffallen. Also gerade das große Thema, was ist denn jetzt hier, wer ist Schuldträger an dem Selbstmord? Ist es vielleicht das, was folgende Person gesagt hat? Ist es das, was jene Person gemacht hat oder so? Liegt jetzt beim zweiten Mal, lag alles irgendwie so auf der Waagschale und man sieht ganz viele Reaktionen und Details im Hintergrund, mal im Vordergrund, die die Geschichte nochmal mit anderen Blicken betrachten lassen. Und das fand ich sehr spannend und ich glaube, es wird auch beim dritten Mal noch mehr zu entdecken geben.
Ja, also dem, was ihr jetzt gesagt habt, kann ich mich erstmal nur anschließen. Ich denke, was für mich initial bei diesem Film mich total umgehauen hat, ist, wie ungeheuer der mich als Zuschauer aktiviert. Also ich habe erst vor kurzem hab ich nochmal Nymphomaniac geschaut und war nochmal da total umgeblasen davon. Also da habe ich wirklich genauso wie bei Nymphomaniac gefühlt. Ich werde so aktiviert, ich habe keine Sekunde eine Chance, mich von dem Film irgendwie so eskapistisch zu distanzieren und zu sagen, so jetzt gucke ich mir einfach mal einen unterhaltsamen Film an, sondern ich bin praktisch ab Sekunde eins aktiviert und dann kommt was, das hast du nämlich, Jakob, damals schon in unserer Lawrence Anyways Folge mit Ole schon angesprochen, und zwar diesen Aspekt der Empathie und der Sympathie, die in dem Film für mich vollkommen gebrochen wird, weil ich finde, der meistert das, wie das wenig Filme können, dass es vollkommen egal ist, ob ich mit diesen Figuren sympathisch finde. Also es ist, er spielt in diesem klassischen Sinne, muss hier nicht sympathisiert werden, sondern es geht eher darum, dass man diese Figuren alle erstmal nachvollziehen kann. Und ich finde das ja immer ein ganz großes Ereignis, wenn ein Film es wirklich schafft, auf diese klassischen Identifikationsfiguren zu verzichten und eben einfach sagt, okay, du musst dich diesen Figuren wirklich langsam annähern. Du musst dich wirklich auf so eine ganz intellektuelle Art und Weise praktisch denen annähern, weil ja, wenn man mal ehrlich ist, Sympathie ja eigentlich keine intellektuelle oder rationale Grundierung hat. In letzter Konsequenz ist das ein Affekt. Mir ist jemand sympathisch, wenn ich ihn sehe. So wie du vorhin gesagt hast, ich sehe diesen Lehrer und der wirkt erstmal total unsympathisch. Aber desto mehr man sich auf dieser Distanz dem nähert, das ist zwar deutlich mühsam, aber es ist halt umso wirkungsvoller. Und ich finde halt, der Film zeigt halt ganz genial dieses Problem von einem Bildungssystem auf, was seine Kinder einfach eigentlich nicht mehr bildet, sondern ihnen halt im Prinzip sie nur mit Wissen vollstopft. und ihnen eigentlich dadurch gar keine Grundierung oder Orientierung in der Welt gibt und sie so auch irgendwo unfreiwillig zu Bildungsfeinden macht. Und wir sehen es ja an diesen Schülern, die ja auch überhaupt kein Interesse zum Beispiel an Literatur mehr entwickeln können. Die stehen ja eigentlich dem Ganzen sehr feindlich gegenüber und dementsprechend sind sie aber auch überhaupt nicht in der Lage, sich zu Dingen zu positionieren und zu artikulieren, gegen was sie da eigentlich rebellieren wollen. Also was ist eigentlich ihr Grund oder gegen was wollen sie da überhaupt rebellieren? Und dann suchen sie sich halt im Prinzip einen Schuldigen und das ist dann am Ende dieser Lehrer, der halt wie so eine Anomalie wirkt in dieser sehr, sagen wir es mal so, sehr, sehr kuscheligen Schulatmosphäre, die da aufgebaut wird. Aber ich finde auch, der Film zeigt sehr schön, und das hat dann mich ganz persönlich angesprochen, dass halt eine Lehrergeneration zeigt, die ja auch nicht mehr weiß, wie sie in diesem Spannungsfeld zwischen Lehrplan, Eltern und Schülern überhaupt noch irgendein Bildungsideal vermitteln kann, weil dann alles nur noch in so einer euphemistischen Harmonie versucht wird, diese Schüler in Zaun zu halten, aber die dabei nicht merken, wie sie diese Frustration der Schüler immer mehr sich aufstaut und dadurch eigentlich nur noch schlimmer wird. Und natürlich auch in der Gesellschaft, besonders gezeigt durch die Eltern, die halt eben so jede Subversion versucht, ohne große Änderung irgendwie glatt zu bügeln. Was ja zum Beispiel auch an dieser Psychologin gezeigt wird, die dann immer versucht, die Schüler so zu entmündigen und zu sagen, ja, hier, das ist eure Trauerphase und so habt ihr euch in diesem Moment zu fühlen. Und das waren so für mich diese Hauptpunkte, wo ich einfach gesehen habe, okay, dieser Film schaut halt wirklich genau dahin und bleibt aber eben nicht nur in dem Mikrokosmos Schule stecken, sondern versteht auch, dass das ein großgesellschaftliches Problem ist, was halt eben in die Schule hineinfließt. Und das sind so erstmal so die Grundaspekte, die mich an dem Film so umgehauen haben.
Freunde, die Lehrer sind, sagen mir, früher waren das Problem die Schüler, heute sind es die Eltern eher, die dann immer mit irgendwas kommen und mit verrückten Ansprüchen. Ich kann das immer nur so von außen hören, aber nicht wirklich beurteilen, aber es leuchtet mir in gewisser Weise ein, dass da die Eltern, gerade wo die Kinder weniger werden und man dann immer die eine Investition durchbringen will, besonders erpicht darauf sind, sich einzumischen. Ich sage bewusste Investitionen, sagt der neoliberale Denker Gary S. Becker, der sagt, Kinder sind Investitionen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, dann verhalten sich Eltern sehr häufig so. Und diese psychologisierende Sprechweise, die da an den Tag gelegt wird und diese Bevormundung, die scheint mir heute so en vogue zu sein. Also wir haben diesen Mental Health Diskurs. Ich glaube, ich bin der Einzige, der in diesem Jahr ein Buch rausbringt, das er nicht vermarktet mit eigenen Mental Health Problemen. Also wir haben das wirklich so unglaublich präsent, dass man sich zum einen da immunisiert vor Kritik, ich fühle jetzt gerade dies und das oder meine Stimmung, meine Psyche ist so oder so, und wir haben es auf der anderen Weise, dass ich sagen kann, wie der andere sich fühlt und kann damit ihn auch einhegen, und das sind eigentlich immer Einhegungsversuche und Diskurse, die wir da erleben können, und auch dieses Anti-Autoritäre hat ja, das vergessen wir immer stark, so eine extrem autoritäre Seite. Man kann es im Übrigen ein bisschen jetzt gerade sehen bei den Linksliberalen in ihrer Panik vor Corona. Also wir sehen das sehr gut, dass sie ja am liebsten einen ewigen Lockdown hätten. Also ich rede jetzt von den Twitter-Linksliberalen. Und da sieht man plötzlich, dass sie ganz, ganz autoritär sind, wo sie sonst immer plural, offen, bla 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 sind. Und das ist für mich sehr erstaunlich. Mir sagte ein Regisseur vor 2 Wochen, der sehr avantgardistisches Theater macht, dass es mitunter Probleme gäbe, Stücke so und so zu inszenieren und man müsste dann mit den Schauspielern reden und so. Und da habe ich gesagt, ja, aber warum musst du mit den Schauspielern diskutieren? Da kann man doch einfach mal eine Ansage machen und dann haben die das zu tun. Da sagt er, nee, das geht heute so nicht mehr. Und dann sagt er aber was sehr Schönes. Er sagte, aber ich habe Methoden, sie dazu zu bringen, dass sie es dann gerne so spielen. Und dann dachte ich mir, ich will lieber angebrüllt werden wie zu Peimanns Zeiten.
Ich finde es ganz interessant, weil du gerade diesen Mental Health Diskurs jetzt auch mit reinbringst, weil das sehe ich nämlich auch so, weil es gibt Formen der, also im Prinzip das Thema Mental Health aufzuarbeiten, die ja wirklich emanzipatorisch sind, aber genau das, was du ansprichst, diese Mental Health, die halt so en vogue ist, das ist wirklich diese, die im Prinzip dann nur schön redet, die im Prinzip sagt, alles ist nicht so schlimm und wir müssen doch einfach nur ein bisschen positive Gefühle irgendwie uns ein bisschen irgendwie ein bisschen anhäufen, indem wir, was weiß ich, in Urlaub fahren, mal einkaufen gehen oder mal ein bisschen Party machen gehen. Und ich bin da auch ein ganz vehementer Gegner von. Also ich bin zwar ein großer Freund davon, dass Mental Health in der Debatte mittlerweile omnipräsent ist, aber halt eben emanzipatorischer Mental Health, der versucht eben, die Leute wieder mündig zu machen und sie nicht eben, wie du schon sagst, so einzuhegen, zu sagen, so, so, jetzt bist du mal ruhig, du bist jetzt in Trauerphase 3 und jetzt beruhigst du dich mal langsam. Das sehe ich wirklich genauso. Und dementsprechend würde ich dann, wo du gerade schon Autorität angesprochen hast, gleich in die Frage reingehen, mal diese Figurenkonstellation mal zu betrachten, weil die ja ganz entscheidend ist, um den Film irgendwie zu begreifen. Wie würdet ihr denn diese Figur dieses Lehrers, des Robert Zupan, beschreiben und wieso bringt er solche Reaktionen hervor? Jakob, was würdest du vielleicht dazu sagen?
Also besonders beeindruckend finde ich an seiner Person und ich glaube, das lässt sich dann auch auf den gesamten Film übertragen, was ihr auch schon gerade angesprochen habt, nämlich dieses Fehlen der Emotionalität, beziehungsweise nicht dieses Fokussieren auf die Emotionalität, sondern eine wirklich stark ausgeprägte Rationalität, die sich durch den gesamten Film zieht, auch wenn es eigentlich ein sehr emotionales Thema ist. Klar, wir sehen, an manchen Stellen bricht die Emotion heraus, aber insgesamt bleibt es irgendwie nahbar. Es bleibt auch in den Aktionen der Schüler so etwas Realistisches, was ich am Film sehr geschätzt habe. Die haben zwar Aktionen, die teilweise sehr grenzüberschreitend sind und hart sind, aber ich könnte sie mir so in einem Schulkontext tatsächlich vorspielen. Insgesamt sind die Figuren auch so vielleicht ein bisschen Stereotyp, ne? Wir haben den Klassenclown und wir haben den Schüler, der nur auf die guten Noten erpicht ist. Dann gibt's den Coolen im Kurs, aber insgesamt bleibt die Ausgangslage sehr nahbar. Und auch den Lehrer als Figur finde ich deswegen so überzeugend, weil er einfach eine sehr realistische Person bleibt. Er bleibt so ruhig, er bleibt so besonnen und er versucht halt im Rahmen dieses Systems, also in seiner Eingebundenheit in dem System, echte Bildung irgendwie für ihn hervorzuheben und im Sinne halt der transformatorischen Bildung. Dass es nämlich nicht auf diesen output-orientierten Bildungsprozess geht, sondern er versucht im Einklang mit dem schulischen System eine echte Transformation der Werte von den SchülerInnen hervorzuheben. Und das ist, glaube ich, das, was dem in seiner Rationalität so interessant macht. Also er versucht wirklich an die Werte der Schüler heranzutreten und deren Normen und Ordnungen und Wertesysteme halt durch Fragestellungen, die halt auf das Schulkontext, auf den Lehrplan zwar bezogen sind, aber dadurch echte Veränderungen auszulösen. Und er versucht so, dass die Schüler sich selbst aktivieren und zu hinterfragen. Und deswegen ist es so eine interessante Figur. So würde ich ihn beschreiben, dass er versucht, dass er der Mittler ist zwischen transformatorischer Bildung und Schulbildung, die im eigentlichen Sinne ja nur an Ansammlung von Wissen irgendwie ausgerichtet ist. Und da ist er so die Mittlerfigur, die das versucht herzustellen. Und darin fand ich ihn extrem gelungen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen für mich der wichtigste Aspekt in seiner Figur.
Drei Dinge wären mir wichtig. Und zwar einmal ist er ein Vertreter der Hochkultur. Er will Thomas Mann lesen. Er will also Kanonliteratur behandeln. Etwas, womit man heute immer mehr Schwierigkeiten bekommt, wenn man das durchsetzen will. Aber ich halte das für sehr, sehr wichtig und verdanke alles der Kanonliteratur. Das ist ganz unbestritten so. Und alle Leute, die sich dann im Nachhinein immer darüber aufregen, sind halt nicht in der Lage, einen Text zu lesen. Aber ich bin absolut für die Kanonliteratur. Der zweite Aspekt, der für mich wichtig ist, er ist nicht unemotional, er beherrscht nur die Affektkontrolle. Wir sehen ja auch in einer Szene, dass da ein Bild ist, da ist irgendwas aus der Vergangenheit, wahrscheinlich eine große Liebestragödie, irgendetwas wird da schon gewesen sein. Aber er ist jemand, der, und das ist auch wieder 20. Jahrhundert, das ist Thomas Mann natürlich, der immer eines verhindern wollte, peinlich zu sein. Also der versucht, die Affekte zu kontrollieren und nicht alles nach außen zu tragen. Also nicht, wie das im Fernsehen zum Beispiel heute gerne stattfindet. Und der dritte Aspekt ist der, den Jakob schon angesprochen hat, dass er natürlich die Bildung denen nicht einfach verabreichen kann wie eine Medizin, sondern Bildung bedeutet ja auch, dass sich Subjekte vor einem selbst emanzipieren, also mündig werden und zwar aus der eigenen Kraft heraus, denn man kann niemanden zur Mündigkeit ziehen, genauso wie man auch niemanden sagen kann, so, hier komm mit an die Leine, dann bist du bald emanzipiert, sondern eine Emanzipation muss auch aus sich selbst heraus entstehen. Nur ist die Frage, was ist der Katalysator des Ganzen für eine Emanzipation und für eine tatsächliche Bildung des Subjekts und was gibt den Anstoß? Und er kann beides, also er kann zum einen Prozesse beschleunigen und er kann auch den Anstoß geben, auch den Anstoß des Zorns, der Abwehr. All das scheint mir sehr entscheidend zu sein, um sich überhaupt loszumachen. Im Übrigen ist das sogar in Therapien so, also in Psychotherapien beim Psychoanalytiker hat man ja nicht immer den Übervater vor sich sitzen, sondern irgendwann stößt man sich von dem Vater los, wie das ja auch zur Emanzipation gehört, also sich von dem Elternhaus losmachen und dann vielleicht auch irgendwann später wieder sich annähern können, in einer größeren Gelassenheit, eine Reife entwickeln. Aber dieser Prozess des Abstoßens scheint möglich, nur dann auch, wenn da ein Reibungspunkt ist. Und den bietet er, den bieten die anderen nicht, die anderen Kollegen.
Absolut, also darauf kann ich eigentlich im Prinzip auch nur aufbauen, weil das wirklich tatsächlich genauso ist, dass ich auch diesen Lehrer als jemanden auch begreife, dem, und das möchte man am Anfang gar nicht glauben, dem eigentlich die Schüler sehr am Herzen liegen. Das ist ja das Erstaunliche. Also durch eigentlich so dieses autoritäre Auftreten vergisst man so ein bisschen, wie sehr er ihm eigentlich diese Schüler und ihre Emanzipation am Herzen liegt. Aber ich muss tatsächlich sagen, jetzt wo ich den Film nochmal gesehen habe, empfinde ich ihn trotzdem als Figur nicht als 100% souverän. Also als jemand, der im Prinzip alles richtig macht, sondern ich habe ihn auch als jemanden begriffen, der auch ähnlich wie diese Schüler meiner Ansicht nach auch unter diesem System trotzdem immer noch etwas leidet. Und zwar, das ist mir darin aufgefallen, dass er meiner Meinung nach immer noch diese, also zum Beispiel dieses Zensurenbeharren hat. Also zu sagen, hier, komm nach vorne, jetzt kriegst du eine 5 und dann setzt du dich einfach hin. Und da habe ich mir so ein bisschen gedacht, er ist eigentlich auch jemand, der zu sehr von diesem System eigentlich schon indoktriniert worden ist, der zu sehr auch noch selber irgendwie nicht weiß, wie er seine humanistischen Ideale an die Schüler weiterleiten kann. Und das Schöne ist aber, das ist erstmal irrelevant. Das ist erstmal irrelevant in dem Film, denn es geht vor allem eben, was du gerade gesagt hast, darum, dass er sich diesen Schülern nicht psychologisch offenbart. Die können ihn nicht direkt in eine Schublade packen. Und dann kommen wir zu dem, ich habe mir nämlich das Video nämlich vor der Aufnahme nochmal angeguckt von Slavoj Žižek, wo er darüber gesprochen hat, dass es ja darum geht, dass er diese Schüler an ihre Freiheit, sich aufzulehnen, wieder mal erinnert. Also wie das ist, mal wirklich wieder Zorn zu verspüren, weil er eben sich so wie eine Anomalie eigentlich gegenüber allen anderen verhält und dann eben klar wird, dass diese Schüler mit dieser Freiheit nicht umgehen können. Sie wissen nicht, wie sie sich zu irgendwas überhaupt verhalten sollen und dann passiert im Prinzip nur noch eine reaktionäre Revolte, die eigentlich nirgendwo hinführt. Aber trotzdem finde ich, dass man ihm anmerkt, dass er trotz dieser humanistischen Bildung mangelt es ihm trotzdem meiner Meinung nach, dann eben wirklich dann auch das Menschen vermitteln zu können. Also er sagt ja, er macht die Leute zu Menschen, aber ich glaube, sein Problem ist auch, also das wird ja am Ende auch klar, wenn die Schüler ihm sagen, wenn er fragt, was habe ich falsch gemacht, dass er halt den Schülern trotzdem nicht genug als Menschen gegenübertritt, dass irgendwie seine Ideale wirklich ankommen können. Also ich glaube, er ist da auch in dieser Zwickmühle, dass er einerseits super in der Lage ist, diese Schüler eben sozusagen anzustoßen, aber er kann mit ihnen irgendwie nicht wirklich weitergehen. Also dass die Schüler kommen ins Rollen, aber ich finde, das bleibt dann da vielleicht so ein bisschen stehen. Und deswegen ist meine Frage, ist diese Autorität in dieser Radikalität notwendig, damit das passieren kann, wovon Žižek gesprochen hat, dass praktisch diese Freiheit einem erstmal klar wird und dass das dann noch weitergeführt werden kann? Oder müsste dieser Lehrer praktisch noch einen Schritt weitergehen mit dem, was er da angestoßen hat? Wie würdet ihr das sehen?
Ich denke, das eine ist sehr richtig, dass er in dem System vor allem der Zensuren gefangen ist und dass er da auch gar nicht rauskommt. Andererseits, wie sollen Bewertungsmaßstäbe sonst funktionieren? Also das ist ja etwas ganz Heikles. Also man kann natürlich sagen, man schafft Noten ab, bewertet auf andere Weise. Diese andere Weise kann aber mitunter noch viel schlimmer sein. Also es sei denn, man löst sich ganz aus der Bewertung raus. Das kann man, glaube ich, wieder eher als Selbstbetroffener machen. Nun muss man gewisse Zensuren haben, um später irgendeinen Notendurchschnitt zu haben und sowas. Ich musste ja auch dadurch, kann aber dann sagen, dass ich mich dann eher später aus Sachen frei gemacht habe oder dass ich zum Beispiel nie es angestrebt habe, in irgendwelchen Fächern besonders gut zu sein, die ich nicht mochte. Also mich hat Sport und Bio nicht besonders interessiert und ich war nur daran interessiert, nicht so schlecht zu sein, dass das irgendwie die Versetzung gefährdet. Aber alles andere interessierte mich nicht, genauso wie mich jetzt heute nicht interessiert, ob ich jetzt einen Magistertitel habe oder nicht. Also den brauche ich ja nie mehr irgendjemandem vorzeigen. Und deswegen, glaube ich, ist das sehr schwer, das auszuhebeln. Bei der anderen Sache ist es schon so, dass wir, glaube ich, ohne eine Autorität, ob die jetzt genau so gestaltet sein muss, sei mal dahingestellt, dass wir ohne eine Autorität eigentlich ganz schwer auskommen können, weil die Frage dann sich stellt, wie will man sich dann loslösen? Und dieser Loslösungsprozess muss dann aber auch sein, dass vielleicht der Lehrer dann gerade keine Antwort mehr geben kann. Also das ist ja eigentlich der interessante Punkt auch bei der Psychoanalyse, dass sie einem, dem Analysanten ja nicht sagt, also ein Lacan sagt nicht, dann machen Sie mal dies und das, sondern das ist dann die Entscheidung und die radikalste Form der Entscheidung, die sehen wir dann da, also dass wir es dort mit einem Suizid zu tun haben, aber das ist tatsächlich dann der ungeheure Preis der Freiheit, der natürlich zu hoch ist, kann man sagen, ganz deutlich, aber der jedenfalls deutlich macht, wie schwierig das dann eigentlich ist. Also, dass man ab einem gewissen Punkt sich nur noch zurückziehen kann, beziehungsweise dann abgestoßen wird und man kann nicht noch da auch noch präsent sein, sondern diese Freiheit verwirklicht sich dann in einem sehr existenzialistischen Sinne oder nicht. Es ist eigentlich sehr nah an Heidegger mitunter auch dran. Das ist ein bisschen verwunderlich, wie sich da Zizek und Heidegger auch treffen.
Mhm. Jakob, wie siehst du das?
Ich musste zuerst wieder an Kokomor und Marotzky und Koller denken. Also das sind Bildungstheoretiker, die auch immer davon sprechen, dass sich die Bildung als Prozess durch den Einbruch des Fremden quasi verwirklicht. Ja. Und da fällt mir halt, also habe ich mich erstmal gefragt, was könnte hier das Fremde sein? Und ich glaube, die SchülerInnen spüren halt den Einbruch des Fremden mit dem Tod von Sabina. Also das ist ganz klar etwas, das ihre Ordnungen außer Kraft setzt. Die müssen sich selbst hinterfragen in dem Moment. Und die Revolte, die sie dann starten, ist, glaube ich, gar nicht unbedingt jetzt als Ausdruck der Revolution gegen die Unterrichtsmethoden seinerseits zu verstehen, da sie auch schon, nicht besonders happy sind mit seinen Methoden, bevor Sabina gestorben ist. Allerdings mit dieser Art Rebellion, die sie da starten, versuchen sie irgendwie eine Antwort zu finden. Und das ist ein ganz klarer Verdrängungsprozess, den ich darin erkenne. Denn wenn das Fremde quasi Besitz von dir ergreift, wird man sich selbst in dem Moment erstmal fremd. Und darauf ist jetzt nämlich spannend, wie die Schüler versuchen, Antworten zu finden. Wenn sie sich wirklich auf sich selbst fokussieren würden in dem Moment, wenn sie versuchen würden, das Fremde aufzunehmen und mit einer kreativen Antwort zu was Neuem zu formen, sich quasi bilden durch eine Veränderung ihrer Werte und Selbstwerte, dann würde ein wahrer Bildungsprozess nach dieser Definition zumindest stattfinden. Aber sie sind dazu im Moment noch nicht in der Lage oder noch nicht fähig und haben halt diese Verdrängungsmechanismen, dieses als Bedrohung wahrgenommene erstmal und leben das aus, indem sie Schuld suchen. Klar, das kennen sie. Sie versuchen, das Problem zu lösen und suchen den am besten geeigneten Schuldigen und den finden sie in dem Moment in der Person des Lehrers. Das heißt aber nicht, dass nicht trotzdem dadurch eine Transformation der Selbst- und Weltverhältnisse stattfinden kann. Denn manche von ihnen hinterfragen es ja. Manche von ihnen beginnen in der Laufe der Rebellion die Art der Attacken zu hinterfragen und ob es wirklich in die richtige Richtung geht. Man weiß ja zwischenzeitlich, während man das verfolgt, so diese ganzen Provokationen und so selbst gar nicht mehr, worauf wollen die, was wollen sie eigentlich erreichen? Ist das noch ihre Rebellion, ihre Auflehnung in die richtige Richtung gelenkt? Plötzlich ist er ein Nazi, was irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen daherkommt. Aber entscheidend ist, dass er durch die Ansage am Ende sie ja trotzdem nochmal in diese Richtung bringt. Zumindest ein paar von denen. Und da würde ich sagen, die autoritäre Art ist erstmal nicht das, was hier das Problem darstellt.
Habt ihr Don't Look Up schon gesehen, wahrscheinlich?
Ja, habe ich gesehen.
Und leider noch nicht. Adam McKay hat ja da einen Film gemacht, bei dem es ziemlich simpel zugeht. Also er hat Wissenschaftler, die sagen, da kommt ein Komet, in wenigen Monaten wird die Erde kaputt sein. Und was macht die autoritäre Regierung? Meryl Streep spielt eine weibliche Trump. Sie ignorieren das und die Medien ignorieren das und so weiter. Es ist ein sehr einfaches Feindbild. Wir müssen uns jetzt diesen Film vorstellen. Man könnte jetzt auch sich so den Lehrer als Feindbild auserkoren haben und sagen, ja, der will irgendwie alte Bildungsideale, wir sind im 21. Jahrhundert, sagt ja auch eine Lehrerin zu ihm und all das. Aber macht man es sich da nicht ungeheuer einfach? Und in gewisser Weise würde ich dann Adam McKay auch noch zugutehalten, dass er uns die Alternative zeigt, die keine ist. Denn wir sehen ja dieses Popkonzert, dann dieses Event, das uns sagt, doch, nehmt den Planeten wahr, look up. Und es soll eigentlich, um das so im Sinfluencer-Sprech mal hier zu sagen, Awareness geschaffen werden. Und wir haben das bei vielen Protestformen auch, zum Teil bei Fridays for Future, nicht bei Ende Gelände oder so, das schätze ich sehr viel mehr, die sind da wesentlich radikaler, aber wir haben ganz viel diesen Diskurs, wir müssen da mal Awareness schaffen und dann hat man mal Awareness geschaffen, ach ja, da kommt ein Planet, gut, ja, da sollten wir mal Awareness schaffen, aber was ist dann? Da muss ja irgendwas draus folgen, eine Handlung und wir merken eigentlich daran auch, an der geringen Radikalisierung von Fridays for Future, auch, wie lethargisch dann doch die Gesellschaft ist und wie wenig Jugendbewegung es gibt. Auch kein Protest von Schülern, wie die unter Homeschooling leiden mussten und und. Also da könnte man ja vieles einfordern. Studenten, die alle ihre Jobs verloren haben, auch da könnte man vieles einfordern. Ist alles nicht passiert. Das heißt, wir sehen hier in diesem Film schon sehr gut illustriert, wie lethargisch die Gesellschaft ist und dass es kaum etwas gibt, was sie richtig aktivieren kann. Und er sagt es ja dann auch nochmal auf jeden Einzelnen zugeschrieben, dass es auch daran liegt, selbst eine Entscheidung zu treffen. Also, dass man es selbst machen muss. Und wir erleben gerade, und ich bin ja nun wirklich kein Freund der FDP, aber wir erleben gerade, wie im Zuge des FDP-Kritisierens auch so ein Begriff wie Freiheit und vor allem Eigenverantwortung als etwas Neoliberales hingestellt wird. Und da sage ich nein. Eigenverantwortung kann eine neoliberale Ausprägung sein, wenn man einfach Leuten sagt, ja, bist du arm im Alter, dann hättest du wohl mal Aktien kaufen müssen oder so. Da ist die Eigenverantwortung pervertiert. Das ist im Übrigen jetzt ein neues pseudofeministisches Narrativ. Frauen sind im Alter so arm, weil sie nicht genügend in Aktien investiert haben. Deswegen werden die jetzt von irgendwelchen Finanzinfluencern empowered, in Anführungszeichen. Nein, aber Eigenverantwortung kann tatsächlich auch sein, die Lage zu erkennen und dann zu Handlungen zu kommen, die in irgendeiner Weise radikal sind. Und da kann die Eigenverantwortung genau das Gegenteil sein von dieser neoliberalen Subjektivierung. Das ist etwas, was der Film uns nochmal in sehr, sehr schöner Weise zeigt.
Absolut. Und da würde ich genau drauf aufbauen, weil ich finde, ich sehe hier eigentlich erstmal eine unglaublich große Tragik eigentlich, weil ja eigentlich sowohl der Lehrer als auch die Schüler und Schülerinnen auf derselben Seite stehen und sie erkennen es nicht. Und also der Vergleich kam mir heute, der wirkt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich habe mich so ein bisschen gefühlt, als hätte ich da auch so ein bisschen die Öffentlichkeitsarbeit der Linken irgendwie gesehen, die auch tolle Ideen haben, ein tolles Parteiprogramm haben, aber es nicht schaffen, die Leute davon zu überzeugen, dass sie eigentlich auf ihrer Seite stehen und dass man eigentlich gemeinsam gegen etwas aufbegehren kann, aber das irgendwie anscheinend nicht ankommt, sondern dann genau das passiert, was du gerade gesagt hast. Diese Schüler können mit dieser Verantwortung jetzt auch zu handeln, können sie nicht umgehen. Sie wollen praktisch irgendjemand, der das für sie übernimmt. Wir gehen zur Direktorin, die muss diesen Lehrer einhegen oder sonst irgendwas. Wir wollen damit eigentlich nichts zu tun haben, mit dieser Verantwortung, mit der er uns konfrontiert. Und man muss ja sagen, diese Revolte ist ja relativ ziellos, weil sich am Ende immer die Frage stellt, ja, was ist denn dann, wenn dieser Lehrer weg ist? Was ist dann? Was habt ihr dann geschafft? Weil eine Schülerin sagt ja auch vollkommen zu Recht, ja, gewonnen. Ist das für euch ein Fußballspiel oder was? Also, ja. Was habt ihr denn dann gewonnen?
Die Antwort hast du ja momentan in der Realpolitik. Was ist denn eigentlich, wenn Trump weg ist?
Ja.
Dann hat man zwar weniger Berichterstattung über lustige Auftritte, aber was ist denn eigentlich? Also ist damit jetzt das Problem aus der Welt? Ja. Nein, natürlich nicht. Und diese personenzentrierte Kritik ist hochproblematisch, macht es einem aber immer so einfach. Und ja, ich glaube, dass wir deswegen über diesen Film immer wieder neu nachdenken, weil er genau das so verrückt, einmal in diese Richtung, einmal in die andere Richtung. Und wir befinden uns eigentlich in der ziemlichen Sackgasse, was Aktivismus anbelangt, was politische Veränderungen anbelangt. Und da sind wir tatsächlich so ein Schiff, das da irgendwo auf offenem Ozean herumtreibt. Es ist ja ganz schön, dass das griechische Meer ist. Damit hat man noch eine Anknüpfung an die Tragödie geschaffen. Aber eigentlich sind wir doch sehr verloren. Ganz ähnlich übrigens wie ein anderes Schiff in einem wichtigen Film, Film Sozialisme von Godard. Da sind wir auf einem Kreuzfahrtschiff. Das ist Costa Concordia. Auch das eine Irrfahrt.
Das Interessante ist ja, dass diese Schüler ja selber zu einer autoritären Gemeinschaft werden, sobald sie diesen Lehrer als Sündenbock auserkoren haben, weil dann sie bezeichnen ihn als Nazi, werden aber selber zu einer ganz autoritären Gemeinschaft, die sich praktisch für die gerechte Sache zusammenfindet. Und ich finde, das findet man ja heute permanent. Also wenn wir an die berühmt-berüchtigten Shitstorms denken, da kommt irgendwo ein Skandal über irgendjemanden raus oder jemand hat sich irgendwo politisch inkorrekt geäußert und dann wird wieder irgendeine Sau durchs Dorf gejagt, um sich dann von der eigenen Verantwortung, dass man eben auch Teil dieser Gesellschaft ist, die ja eben was verändern kann, sich irgendwie loszureißen. Und dann geht trotzdem irgendwie alles weiter in seinen gewohnten Gang, weil man kämpft ja für die gerechte Sache und man gehört ja zu den guten Menschen. Und das sieht man ja heute im Prinzip permanent, dass man diese Rebellion sich dann immer nur in praktisch solchen autoritären Gemeinschaften zusammenfinden, die dann sich nur eine Sache raussuchen, eine Person, aber irgendwie den Gesamtkontext gar nicht in Betracht ziehen. Und wenn wir jetzt schon darauf basierend jetzt arbeiten, dann ist natürlich jetzt so die ganz große Frage, die ja eigentlich bei diesem Film für mich jetzt auch aufkommt, ist, weil das steht tatsächlich auch auf der Beschreibung des Films auf trigon-film.org, nämlich die Frage, die ich mir während dem Film die ganze Zeit gestellt habe, weil es ja auch schon im Film angesprochen wird, wie geht denn jetzt nun Bildung im 21. Jahrhundert? Also hat der Film da irgendeine Antwort darauf? Und ihr könnt auch gerne, das habe ich euch auch ja schon vorher gesagt, ihr könnt auch gerne auch Vergleiche ziehen, vielleicht auch zu anderen Filmen, die sich mit Lehrern beschäftigen. Also jetzt, sagen wir mal, Der Rausch oder Der Club der Toten Dichter oder so. Vielleicht könnt ihr da auch irgendwelche Vergleiche ziehen, aber was würde euch dazu einfallen?
Mach du mal zuerst.
Okay, also beim Club der Toten Dichter ist ja irgendwie der Hauptfokus auf den Leitsatz, der da auch auf den Leitspruch, den man regelmäßig hört und der immer mit dem Film verbunden wird, nutze den Tag. Also mach das, worauf du Lust hast und genieße es und so kannst du ein erfülltes und gutes Leben führen. Wobei man ein bisschen kritisch vielleicht sagen könnte, nutze den Tag, solange du es dir leisten kannst. Denn im Grunde sind im Club der Toten Dichter ja wirklich nur sehr privilegierte Schüler zu sehen. Das sind ja alles Schüler, die schon sehr gute Leistung gezeigt haben oder deren Eltern ihnen halt diese Privatschule finanzieren kann. Und es ist jetzt ein bisschen zynisch betrachtet vielleicht, aber in dem Sinne könnte man den Film in eine andere Richtung verstehen, dass die Leute halt Carpe Diem ausführen können, allerdings nur innerhalb des Systems, verbleibend. Also klar, Keating inspiriert irgendwie seine SchülerInnen, ne, es sind nur Schüler, seine Schüler sehr dazu zu tun, was sie eben möchten und wirklich sich gut zu fühlen und sich zu entfalten, allerdings irgendwie im Rahmen des Systems bleibend. Er hinterfragt, glaube ich, nicht das System als solches im Ganzen, sondern bietet halt den Leuten durch Inspiration an, als Hobby quasi zu verfolgen, was sie glücklich macht, aber doch bitte Anwälte und Ärzte sollten sie dann doch schon noch werden. Und deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt eine andere oder bessere Idee ist, die hier im Club der Toten Dichter, was die Bildung angeht, evoziert wird. Ich muss aber sagen, dass dieses Inspirierende auf jeden Fall wirksam sein kann. Und das kann ich auch bestätigen, als ich den Film als Teenager das erste Mal gesehen habe, war das ein Film, der unheimlich stark auf mich gewirkt hat. Und ich habe mir gewünscht, warum habe ich nicht so einen Lehrer, der dieses Freie und dieses Sich-Ausleben mal bei mir irgendwie, evoziert, stattdessen halt eher diese trockenere Unterrichtsmethode. Was mich dann wiederum auf den Klassenfeind fragen lässt, warum muss er denn so komplett empathielos sein? Und hat er nicht vielleicht doch ein paar Unterrichtsmethoden, die vielleicht fragwürdig sind? Oder ist er an manchen Stellen nicht doch etwas zu übergriffig und zu konfrontativ? Da muss ich an die Szene denken, wo er den auf guten Noten fokussierten Jungen ist, vor der ganzen Klasse eine sehr private Frage stellt und fragt, ob deine Eltern sich für ihn schämen. So, das sind vielleicht dann Schritte, wo er als Lehrkraft ein wenig die Feinfühligkeit mangelt. Oder wie er Sabina doch versucht, ihr Potenzial zu entfalten, aber da sich vielleicht in der Wortwahl nicht Personen fokussiert äußert, sondern
Versager. Halt
das Wort Versager, Loser wirklich auf den Tisch legt, was vielleicht in dem Moment bei einem angeknacksten Mädchen nicht der richtige Weg wäre, um das zu erreichen, was er halt möchte, dass sie eben ihr Potenzial entfaltet. Deswegen, also die inspirierende Art finde ich sehr interessant und steht so ein bisschen in Konflikt mit dem, wie er hier jetzt vorgeht in seiner Methode. Und ich denke, wenn jetzt ein Lehrer, der im Rahmen des Schulbildungssystems versucht, eine transformatorische Bildung zu evozieren, muss er dann emotionslos oder empathielos, wie wir ihn Robert Zupan haben, arbeiten? Oder kann er nicht doch auch noch so ein Quäntchen die Inspiration mitschwingen? Und wieso Bicek sich dazu entschieden, ihn dann doch auch so sozial unkompatibel zu zeigen, wie wir es ja auch vor allem in den Szenen mit den Lehrerkolleginnen erleben, wo er auch keinerseits keinerlei Empathie zeigt oder Interesse, sich jetzt mit denen sozial irgendwie auf einer Ebene zu begeben.
Wir können beim Rausch sicherlich sehen, dass das auch ein Plädoyer ist, mal für den Exzess. Wir sind momentan in so einem Diskurs, ja, benehmt euch und passt bitte auf und. Und ich finde das ganz furchtbar, denn das hat mit Jugend nichts zu tun. Also Jugend ist nicht die ganze Zeit aufzupassen. Und das ist vollkommener Unsinn und eigentlich ein großes Desaster, wenn das der Diskurs unserer Tage ist. Deswegen finde ich Der Rausch erstmal auch ein vorbildlicher Film, den man an Schulen zeigen sollte. Ich würde dir, Jakob, auch vollkommen zustimmen, was deine Charakterisierung von dem Club der Toten Dichter anbelangt, dass wir es hier eigentlich mit so einer Erziehung zu tun haben, die sagt, werdet ihr erfolgreiche Leute im Anwaltsbusiness, an der Börse, wo auch immer, Ärzte, aber hier habt ihr auch noch so einen kleinen Ort der Freiheit, spielt doch mal ein bisschen Dichter und seid das da. Ich würde sagen, wir haben hier genau aber das Gegenteil zu dem, was uns der Klassenfeind zeigt. Und ich würde sogar sagen, es ist der viel autoritärere Film. Denn Robin Williams sagt hier eigentlich, hier, ich stecke euch mal die Freiheit ab, darin darf das stattfinden. Nämlich, ihr müsst beruflich erfolgreich sein und ihr sollt hier auch noch Dichter sein. Ich reibe mich ein bisschen an den verknöcherten Formen, wie hier gelehrt wird. Das mache ich jetzt mal alles ein bisschen anders. Ich trete als Reformpädagoge auf. Aber eigentlich ist damit schon alles abgesteckt. Man kann hier sehr gut sehen, wir haben hier die amerikanische Art der Psychoanalyse, während wir bei Rock Bicek die europäische Art finden, in besonderer Form bei Lacan. Lacan war ja dafür bekannt, dass er Analysanten da hatte, die sprachen, und er brach einfach irgendwann die Sitzung ab. Normalerweise geht eine Sitzung 50 Minuten oder so bei der Psychoanalyse. Aber bei ihm konnte es sein, dass man nach 10 Minuten rausgeworfen wurde. Das hat im Übrigen auch manche zum Suizid nämlich geführt, dass er einfach so abrupt sagte und dann nichts mehr denen mitteilte und sie einfach damit stehen ließ. Er wollte sie damit in die Freiheit führen und wollte auf keinen Fall mit der Psychoanalyse die Analysanten auf einen American Way of Life führen, wo sie wieder besser im Job funktionieren oder so. Mir scheint das bei Robin Williams tatsächlich der Fall zu sein, jetzt mal so, das Leben hat mehr als nur Pauken und Stoff repetieren, aber eigentlich soll das nur alles so ein bisschen aufgehübscht werden, um dann trotzdem tolle Karriere zu machen und so weiter und so fort. Bei Rock Bicek ist die Freiheit viel existenzieller und damit auch viel radikaler. Nun kann man sicherlich über einzelne Dinge streiten, wie der Lehrer dort auftritt und was man nicht machen sollte und wo er die Grenzen überschreitet. Das ist dann ganz ähnlich wie bei Lacan, wo man sich auch fragt, ist das wirklich die richtige Methode in jeder Hinsicht gewesen? Aber ich glaube, dass es viel mehr Freiheit dem Subjekt ermöglicht, als dass dieser doch viel stärker romantisierende Film tut, bei dem es ja am Ende so ist, bei Der Club der Toten Dichter, dass sich wirklich alle vor der Autorität verbeugen, dass nochmal das Gedicht aufgesagt wird, dass sie ihn mit Mein Captain ansprechen. Also da haben wir wirklich die totale Unterwerfung unter die Lehrperson.
Dem kann ich gar nicht mal so richtig widersprechen, auch wenn ich sagen würde, bei der Krypto und Dichter kam für mich jetzt nicht unbedingt so raus, dass es jetzt zwingend darum geht zu sagen, okay, ihr dürft praktisch, wenn ihr Anwälte seid, dürft ihr, nachdem ihr irgendwie für eine, was weiß ich, für irgendeinen Konzern mal wieder irgendjemand übers Ohr gehauen habt, danach lest ihr ein Gedicht und dann seid ihr rein von reiner Seele. Ich habe das schon eher so verstanden, dass da eigentlich schon Robin Williams diese Schüler, weil man sieht es ja auch an diesem Schüler Perry, der sich dann eben umbringt, dass eben auch diese Karriere, das ist, was ihn ja eigentlich auch umbringt. Also er will ja eigentlich Künstler sein, er möchte Schauspieler werden und er möchte ja eigentlich von dieser autoritären Karriere, möchte er ja eigentlich nichts mehr wissen. Er möchte im Prinzip was vollkommen anderes machen, er möchte sich der Kunst eigentlich verschreiben. Und das wird im Prinzip ja eigentlich dann abgetötet durch diese starren Muster. Deswegen würde ich da der Club der Toten Dichter definitiv in Schutz nehmen. Aber ich würde wirklich für mich auch persönlich sagen, ich denke, es wäre wirklich diese Fusion, die ich gerne sehen würde. Also im Prinzip diese Mischung aus einem Lehrer wie eben Herr Zupan, der einen als Schüler wirklich, und das würde ich sagen, das hätte ich mir auch persönlich wirklich in der Schule mehr gewünscht, wirklich diese völlig ohne mich schonen zu wollen, wirklich diese Konfrontation mit dieser existenziellen Frage, die du gerade genannt hast, nämlich dieses, seid euch im Klaren, dass wir hier nicht nur in der Schule, dass es hier nicht nur diese Noten gibt und nicht nur den Stoff gibt, den ihr können müsst, sondern da draußen ist eine politische Welt, die ihr euch stellen müsst, die ihr euch positionieren müsst und wo ihr euch nicht einfach nur einfügen könnt und dann seid ihr glücklich. Weil das ist ja nicht so. Das ist ja bewiesenermaßen nicht so. Und da wäre für mich eigentlich das Wunderbarste, was es geben kann, wäre eigentlich die Mischung aus eben diesem ganz klar Existenziellen, das sagt, hier, wir müssen uns der Ernst der Welt stellen, aber gleichzeitig eben diesen humanen Kern des Robin Williams aus der Club der Toten Dichter, der eben auch diese Begeisterung für das Lernen bringen kann. Weil das ist nämlich das, was mir zum Beispiel Lehrer Zupan persönlich fehlt, weil ich finde, man muss auch Leute eben auch für das, was da gelehrt werden soll, auch begeistern können. Und ich glaube, das ist etwas, was Lehrer Zupan nicht so gut beherrscht, wie zum Beispiel Robin Williams. Dafür beherrscht er eben diese Aneckung, diese Schüler herauszufordern. Aber ich denke, diese Mischung wäre eigentlich das Perfekte, was es gibt. Und
also mehr Charisma.
Natürlich ein bisschen mehr Charisma.
Ja, doch. Und das glaube ich auch. Also wenn ich jetzt an die Eingangsfrage denke, wie wichtig war die Schule für den weiteren Lebensweg, so waren es alles charismatische Figuren, an die ich mich heute positiv erinnere, beziehungsweise kauzige Figuren. Das gibt es auch. Das ist etwas, was ja immer mehr verschwindet, auch an den Universitäten, dass das auch immer Orte waren, wo kauzige Figuren ihren Platz hatten. Und wenn wir über Klassenfeind sprechen in doppelter Hinsicht, dann ist ja auch ganz klar, dass also solche intellektuellen, kauzigen Figuren eher so rausgedrückt werden. Heute ist man erfolgreich, wenn man revisionsoffen und proaktiv ganz oft sagt. Also das ist, glaube ich, ganz symptomatisch dafür. Also eine kauzige Figur hätte gesagt, da habe ich mich damals geirrt, oder würde sagen, nee, ich bleibe aber dabei. Oder man sagt, es ist alles richtig, was ich gesagt habe, aber Sie wissen ja, die Politik treibt mich dazu. Also das sind alles Aussagen, die kauzige Figuren treffen würden. Und alle anderen sagen halt, mein liberales Herz blutet, ich muss mal proaktiv sein. Und ich glaube auch, dass das Charismatische schon wichtig ist. Also ich habe ja eine Zeit lang an der Universität auch gelehrt und hatte dort Seminare. Und das lag mir sehr. Ich glaube, dass ich auch mit einer gewissen Autorität aufgetreten bin, aber dass ich auch versucht habe, das mit sehr viel Leidenschaft rüberzubringen, was mir nicht schwer fiel, weil ich diese Leidenschaft für die Literatur habe, wo ich aber dann nicht mehr mitgehe, und hier wird es jetzt anekdotisch, aber ich muss diese Anekdote bringen, wollte die immer mal unterbringen, und zwar hatte ich eine Studentin in der Sprechstunde, und ich muss dazu sagen, sie war nicht willens eigentlich, sich mit den Dingen zu beschäftigen, und gab mir auch immer wieder zu verstehen, dass sie eigentlich gar keine Lust und auch keine Zeit hätte, jetzt pro Woche da einen Text zu lesen. Und sie saß mir gegenüber, und dann sage ich, aber wenn Sie ja selbst Lehrerin werden wollen, dann müssen Sie ja sich für die Literatur begeistern können, und Sie müssen auch Texte lesen, und Sie müssen auch Texte lesen, die einem nicht gefallen haben. Ich habe auch viele Theaterstücke gelesen, die wichtig sind, die mir aber persönlich überhaupt nicht gefallen. So ist das nun mal. Das habe ich ihr gesagt, damit war die Sprechstunde für mich zu Ende, und ich bekam dann eine E-Mail, und vielleicht erinnert ihr euch daran, da war ein Link, und da schrieb sie mir, lieber Herr Schmidt, so etwas hätte ich mir von Ihnen heute in der Sprechstunde gewünscht. Und ich öffnete den Link, und damals, und das war wirklich Tag 1 dieses Phänomens, das dann wochenlang uns ja tyrannisierte, es war diese Poetry Slam von Julia Engelmann. Dieses hinaus ins Leben, und ihr werdet euch erinnern, wenn ihr alt seid, und so weiter. Und ich dachte, gut, wenn das jetzt Studenten von mir erwarten, dass ich da so eine emotionale Soße ausbreite, dann bin ich hier absolut falsch. Aber das war jetzt eine Ausnahme, also so sind nicht alle Studenten, aber ich fand das sehr schön. Und da ahnte ich noch nicht, als ich den Link öffnete, dass ich hier ein Phänomen in den nächsten Wochen erleben werde, was ja Gott sei Dank jetzt abgeebbt ist, beziehungsweise, naja gut, das hat wahrscheinlich schon viele Epigoden hervorgetrieben, die jetzt ihr Unwesen bei Funk oder so treiben.
Vor allem sehen wir auch am Ende des Klassenfeinds, dass es gar nicht diese Emotionalität immer braucht, um eben doch das auszulösen, was das Bildungssystem halt im Grunde eigentlich möchte, nämlich eine Veränderung und eine Bildung, eine Formung der Mündigkeit der Schülerinnen. Denn wenn wir da am Ende oder gegen Ende sehen, wie Moika ihren Aufsatz vorliest, sich also aktiv mit der Literatur, mit der tatsächlichen Emotion und Gedankenwelt dahinter beschäftigt, wie sie es auf ihr Leben reflektiert, dann ist das nicht nur die eindrucksvollste Szene des Films für mich, sondern wir sehen auch, wie tatsächlich etwas ausgelöst wurde durch eine Lehrkraft im Schulsystem, was trotzdem im Lehrplan angesehen und angesiedelt ist. Und wenn dann am Ende die Kamera auf das Meer schwebt und wir Sabina nochmal mit ihren sehr markant gelben Klamotten irgendwie sehen, habe ich mich gefragt, was bedeutet hier diese Farbwahl? Weil es ist irgendwie sehr präsent. Einige dieser SchülerInnen haben was Gelbes an. Teilweise sind sie komplett gelb angezogen. Teilweise haben sie nur ein kleines Kleidungsstück wie eine Halsband oder so oder eine Gürtelschnalle, die gelb ist. Aber ich glaube, gelb simuliert hier so ein bisschen, ob eine Veränderung der Selbst- und Selbst- und Weltverhältnisse stattgefunden hat und ob vielleicht bei ihnen ein Umdenken vorgefunden hat. Und deswegen finde ich das Ende nochmal ganz interessant, weil ein paar Leute scheint es berührt zu haben, ein paar Leute scheinen sich selbst zu hinterfragen. Bei ein paar Leuten ist es nicht so. Und das ist auch okay, die gehen ihren Weg. Um das aufs Ende nochmal zu beziehen, was ich wirklich einen fantastischen Schlusspunkt finde. Es bleibt zwar vieles offen, aber einige Sachen können anscheinend doch durch das schulische Bildungssystem eingeleitet werden.
Wolfgang, du hast so Ja gesagt. Wolltest du dazu noch?
Das finde ich sehr schön. Das ist mir mit der Farbe Gelb nicht in dieser Weise aufgefallen. Und das leitet mich dazu an, den Film noch einmal zu gucken. Und das ist sehr, sehr gut beobachtet. Und ich glaube auch, dass man, wer immer jetzt in irgendeiner Weise unterrichtend tätig ist oder sonst wie pädagogisch tätig ist, muss man sich bewusst sein, man erreicht nie alle. Das ist auch gar nicht möglich, denn Menschen sind sehr verschieden, um diese Banalität noch loszuwerden. Und deshalb glaube ich, geht es darum, dass man in gewisser Weise schon eine Treue zu sich selbst und vor allem zur Idee der Bildung hat und dass man dem die Treue hält, auch wenn es dann mitunter schwierig ist, denn es ist ja ganz schnell geschehen, man kommt vielleicht an eine neue Schule, da ändern sich Verhältnisse und was weiß ich. Also es ist auch gar nicht so leicht, selbstverständlich. Und hier, glaube ich, sehen wir das nochmal ganz deutlich, dass es dann doch bei einigen einen Prozess in Gang setzt und der ist sehr nachhaltig, denn es gibt auch nur wenige Menschen überhaupt, die so viele, also oder wenige Berufszweige, mit denen man so viele Leute prägen kann. Also man kann zwar sagen, also klar, wenn man im Fernsehen auftritt, sehen einen 2 Millionen, aber prägen die, ist man von denen jetzt geprägt? Ich glaube nicht. Also ich weiß zwar, wer die Tagesschau spricht oder ich weiß, wer die Talkshows moderiert oder kennen die Entertainer, aber bin ich von denen geprägt in einer Weise? Wohl kaum. Aber wir können das bei Lehrern doch sehr stark sagen und ein jeder wird sich an fast alle Lehrer wird sich daran erinnern können, wird die Namen auch noch präsent haben nach 30, 40 Jahren. Das heißt, das ist eine große Verantwortung. Und wenn man mal so hochrechnet, wie viele Klassen man hat, wenn man jetzt Lehrer zum Beispiel ist und macht das 35 Jahre lang oder so, dann ist das schon ganz erheblich, welchen Einfluss man dort hatte, den man sonst kaum so haben kann. Und ich glaube, das ist dann als Lehrer vielleicht auch noch mal stärker als an Universitäten, weil die das eigentlich noch weniger zulassen, weil da immer gerade jetzt im Mittelbau ja es nur noch darum geht, so Riesenseminare zu veranstalten, am besten nur noch Multiple-Choice-Tests, weil man es überhaupt nicht mehr bewältigen kann. Ja. Also da ist die Schule, auch wenn die Klassenstärken da eigentlich zu groß sind in Deutschland, da ist das in Luxemburg oder so ja viel angenehmer, bieten das noch eher.
Ja, also deswegen kann ich da auch, das ist genau der Grund auch, warum ich halt auch unbedingt Lehrer werden will, wegen genau dem, weil ich halt einfach mir im Klaren bin, dass das zwar eine Riesenverantwortung ist, aber mir ist, liegt das persönlich auch immer sehr am Herzen, eben das, was du gerade gesagt hast, junge Menschen zu prägen und ihnen zumindest das auf den Weg zu geben, was ich denke, was dem dienlich ist, nämlich sie, und das sagt er ja auch, und das ist auch mein Bildungsideal, sie zu Menschen zu machen und eben nicht, so wie wir es halt leider hier in Deutschland haben, ein sehr durchökonomisiertes Bildungssystem, was im Prinzip im Sinne des Humankapitals einfach so Menschenware in die Wirtschaft spülen will, die dann einfach ihre Jobs einfach so macht. Und das wünsche ich mir halt nicht. Ich wünsche mir eher ein Bildungssystem, was eben den Menschen aktiviert und dann eben auch Menschen hervorbringt und eben nicht, ja, so wie gesagt, Arbeitseifrige, die im Prinzip gar nicht viel fragen, sondern einfach machen. Und das ist, denke ich, womit wir diesen Film auch rausgehen können und deswegen auch ganz klar sagen müssen, dieser Film muss gesehen werden und zwar auch in jeder Schule. Und ich glaube, Schiedsrichter hat gesagt, auch im Europäischen Parlament, ja, von mir aus da bitte auch, weil da wäre es vielleicht auch mal dringend angebracht. Und so würde ich aber langsam mal sagen, kommen wir zum Ende dieser Folge. Ich kann am Ende jetzt nur noch mal sagen, Jungs, es war eine wunderbare Runde. Es hat sehr Spaß gemacht, über diesen Film zu sprechen. Vielen Dank, Wolfgang, dass du dabei warst und mit uns so ausführlich und tief analytisch in den Film reingegangen bist.
Ich danke euch.
Und gleiches gilt für dich, Jakob. Danke auch, dass du da auch deine Expertise aus deinem Erziehungswissenschaftsstudium mitgebracht hast. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns dann in 2 Wochen am 30. Januar wieder. Da sprechen wir mit Yannick Nolting und Lukas Kurstedt über Dominik Grafs Film Fabian. Bis dahin, bleibt gesund, guckt gute Filme und ansonsten würde ich sagen, Projekt Chaos ist raus. Ciao.
Ciao.
Tschüss.